Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit dem Iran wollen die USA und Israel eine gemeinsame Linie abstimmen. Dazu kamen in Washington US-Präsident Obama und Israels Regierungschef Netanyahu zusammen. Obama sicherte seinem Verbündeten Unterstützung zu, warb aber zugleich für eine diplomatische Lösung. Israel fühlt sich durch das iranische Atomprogramm bedroht und erwägt einen Militärschlag. Teheran wird verdächtigt, heimlich Atomwaffen zu entwickeln.
Seine Erwartung an den Besuch in Washington war schon bei Ankunft klar. Israels Regierungschef will von Obama zusagen und wissen, ab welchem Zeitpunkt der Herr im Weißen Haus bereit ist, auch mit Waffengewalt Teherans mögliche Atombombe zu stoppen. Die Minen ernst, das Verhältnis schwierig. Obama versichert dem Gast, dass alle Optionen, auch die militärische, auf dem Tisch seien. Und doch wird er versuchen, Netanyahu von einem Waffengang abzuhalten. Obama setzt auf die Wirkung von Sanktionen. Wir glauben, dass es noch ein Fenster für diplomatische Lösungen gibt. Aber es ist ganz klar die Sache des iranischen Regimes, sich in diese Richtung jetzt zu bewegen. Den Gast aber treibt Ungeduld. Er fürchtet, dass sich das Fenster zum Eingreifen schon sehr bald schließt und Teherans Bombenbau nicht mehr zu stoppen ist. Wenn es um unsere Sicherheit geht, insistiert er, hat Israel das souveräne Recht, seine eigene Entscheidung zu treffen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie unser Recht auf Selbstverteidigung anerkennen. In Wien zeigte sich die internationale Atomenergiebehörde unterdessen besorgt. Wir sind beunruhigt über eine mögliche militärische Dimension des iranischen Atomprogramms, sagte deren Generalsekretär Amano.
Rhetorisch ist Obama dem Gast aus Israel entgegengekommen. De facto aber setzt der US-Präsident weiter auf Zeit. Er fürchtet einen voreiligen Waffengang mit unabsehbaren Folgen, politisch und wirtschaftlich.
Russland bleibt nach der Wahl von Wladimir Putin zum Präsidenten politisch gespalten. In Moskau feierten Anhänger des 59-Jährigen seinen Sieg. Es gingen aber auch wieder tausende Regierungsgegner auf die Straße. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann Putin die Wahl mit knapp 64%. Internationale Beobachter haben allerdings Zweifel, dass bei der Abstimmung alles mit rechten Dingen zuging. Putin wird im Mai zum dritten Mal als Präsident in den Kreml einziehen.
Putins Anhänger kamen auch heute bestens organisiert. In Bussen wurden sie aus mehreren Regionen gebracht. Fahnen und Plakate waren bereits vorbereitet. Sie sind hier, um den Sieg ihres Präsidenten zu feiern. Sie alle hier sagen, Putin bedeute für sie Stabilität. Wir lieben Putin, wir haben ihn gewählt. Er ist die Staatsmacht und die muss man unterstützen. Russische und internationale Beobachter äußerten heute scharfe Kritik am Verlauf der Wahlen. Die Abstimmung sei weder gerecht noch fair verlaufen, hieß es bei den Wahlbeobachtern der OSZE. In jedem dritten überprüften Wahllokal habe es Unstimmigkeiten gegeben. Auch die Opposition meldete Tausende von Betrugsfällen. Dennoch machten die unterlegenen Oppositionskandidaten dem Sieger heute ihre Aufwartung und gratulierten zum Wahlsieg. Nur der Kandidat der Kommunisten kam nicht. Er hatte die Wahl schon gestern als ungültig bezeichnet. Russland ohne Putin, riefen sie auch heute wieder in Moskau. Mehrere Zehntausende kamen. Moskau glaubt den Tränen nicht, schrieben viele auf ihre Plakate, in Anspielung auf Putins gestrigen Auftritt, bei dem ihm die Tränen gekommen waren. Die Einsatzpolizei hielt sich immer in Sichtweite. Mehr als 100 Demonstranten wurden heute festgenommen, darunter auch der bekannte Blogger Alexei Nawalny.
Es geht diesen Menschen nicht nur um freie Wahlen, es geht schlicht um Bürgerrechte, um politische Mitbestimmung, um Rechtsstaatlichkeit, um Pressefreiheit. Auch am Tag nach Putins Wahlsieg sind sie entschlossen. Jetzt wird es darauf ankommen, ob Putin ihren Protest ernst nimmt und ob er, der Machtmensch, ihr Anliegen überhaupt versteht.
Die künftigen Bezüge des zurückgetretenen Bundespräsidenten Wulff sind weiter umstritten. Diskutiert wird jetzt vor allem darüber, ob er neben seinem Ehrensold auch die Mittel für ein Büro erhält, wie dies bisher bei allen früheren Bundespräsidenten der Fall war. Wulff soll am Donnerstag mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet werden. Auch das sorgt inzwischen für Irritation.
Großer Zapfenstreich. Mit militärischem Zeremoniell soll die Truppe auch dem Ex-Bundespräsidenten die Ehre erweisen, wie zuvor dem ebenfalls zurückgetretenen Verteidigungsminister Guttenberg. Die Einladungen sind verschickt, die Kanzlerin willkommen, die Opposition protestiert.
Der große Zapfenstreich hat was mit Ehre zu tun. Es ist eine ehrenvolle Verabschiedung. Ich finde dies in diesem Fall unangemessen.
Auch in finanzieller Hinsicht wünscht Wulff Gleichbehandlung mit seinen Vorgängern. Büro, Dienstwagen, Mitarbeiter, geschätzte Kosten 280.000 Euro.
Es ist wenig einsichtig, dass ausgerechnet Christian Wulff jetzt mit Werf darauf besteht, dass er diese Privilegien bekommt, wo es doch Christian Wulff war, der ja gesagt hat, er will bis zum Alter von 67 selber für seinen Lebensunterhalt sorgen.
Experten sagen aber, es steht ihm zu.
Alle anderen Bundespräsidenten haben zuvor diese Leistung bekommen. Es gibt keinen sachlichen Grund, sie Herrn Wulff vorzuenthalten.
Christian Wulff selbst hatte allerdings zuvor eine Neuregelung dieser Praxis gefordert. Unterdessen ist heute bekannt geworden, dass die vier ehemaligen Bundespräsidenten Scheel, Weizsäcker, Herzog und Köhler dem großen Zapfenstreich für Wulff am kommenden Donnerstag fernbleiben werden. Damit gehen sie erkennbar auf Distanz zu ihrem umstrittenen Nachfolger. Der Unmut über Wulff, sogar bis hinein in die eigenen Reihen der Union, ist unverkennbar.
Die Koalition will nach dem jüngsten Streit um Joachim Gauck zur Sacharbeit zurückkehren. Die Auseinandersetzung um seine Kandidatur als Bundespräsident hatte die Zusammenarbeit von Union und FDP belastet. In der ersten Koalitionsrunde dieses Jahres einigten sich beide Seiten nun bei einer ganzen Palette von politischen Themen. Sie reicht von einer Verschärfung des Jugendstrafrechts bis hin zur Wissenschaftsförderung.
Das Forschen an deutschen Universitäten soll finanziell gefördert werden, dauerhaft und nicht nur auf einzelne Projekte bezogen. So jedenfalls will es die Bundesregierung und hat sich im Koalitionsausschuss darauf geeinigt. Dafür muss allerdings das Grundgesetz geändert werden. Die Forschungsministerin sieht mit der Förderung den Wissenschaftsstandort Deutschland gestärkt.
Die Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt vorsehen, in Einrichtungen gab es nie. Deshalb ist es ein großer Schritt. Und es ist der richtige Schritt im Blick auf das Konzept Internationalisierung des Wissenschaftssystems.
Für eine Art Finanz-TÜV erhält die Stiftung Warentest jährlich 1,5 Millionen Euro. Verbraucher sollen dort überprüfbare und unabhängige Informationen zu Geldanlagen bekommen. Das Jugendstrafrecht will Schwarz-Gelb verschärfen. Gegen Täter soll ein Warnschussarrest verhängt werden. Das bedeutet, trotz Bewährungsstrafe kann ein Jugendlicher dann bis zu 4 Wochen eingesperrt werden. Von den Ergebnissen des Treffens hält die Opposition nichts.
Wir haben es mit einer Trümmertruppe zu tun, die offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Land vernünftig zu regieren. Was übrig bleibt, ist eine Politik der gelähmten Hand.
Ja, das war ein Kuschelsonntag der Koalition, nachdem sie sich ordentlich gefetzt hatten in den letzten Wochen. Aber in der Sache hat es nichts auf die Tagesordnung gebracht, was dahin gehört.
Themen wie Mindestlohn, Pflegereform und Vorratsdatenspeicherung hat die Koalition ganz bewusst ausgeklammert, denn dort herrscht keine Einigkeit. Und um weitere Debatten über den Zustand der Koalition zu verhindern, so sieht es die Opposition, haben Union und FDP lediglich kleinere Reformen auf den Weg gebracht, die unstrittig waren.
Die Koalitionsrunde beschäftigte sich auch mit der Energiewende. Sie bekräftigte den Plan, die Stromnetze beschleunigt auszubauen und die energiesparende Sanierung von Gebäuden stärker zu fördern. Bei der geplanten Kürzung der Solarförderung verständigten sich Union und FDP auf eine Änderung. Die Förderung von Sonnenenergie durch Hausdachanlagen soll nun erst im April zurückgeschraubt werden, 3 Wochen später als ursprünglich geplant.
Gegen die von der Bundesregierung geplante Kürzung der Solarförderung haben in Berlin tausende Branchenvertreter und Umweltschützer demonstriert. Zu dem ungewöhnlich breiten Bündnis gehörten auch Oppositionspolitiker und Gewerkschafter, die einen Verlust tausender Arbeitsplätze befürchten. Die Branche warnt vor einem Kollaps des Marktes. Diese existenzielle Bedrohung stünde in keinem Verhältnis zu den Einsparungen beim Strompreis, so der Verband.
Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Schwerpunkt der ganztägigen Warnstreiks waren Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In den kommenden Tagen sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi Streiks in weiteren Bundesländern folgen. Sie will damit in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.
Gähnende Leere auf Frankfurts U-Bahn- und Straßenbahnschienen. Nebenan auf den Straßen war es umso voller. Gegen Mittag demonstrierten in der Innenstadt der Main-Metropole knapp 2000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für ihre Lohnforderung.
Es ist einfach Zeit, dass auch der öffentliche Dienst an der normalen Gehaltsentwicklung wieder teilnimmt.
Bis jetzt haben wir erst einmal eine Lohnerhöhung gehabt in den letzten Jahren. Das war 2%. Und das ist wohl ein bisschen zu wenig. Ja. Und jetzt gar nichts, das geht nicht.
6,5% mehr Lohn fordert die Gewerkschaft Verdi in den gerade erst begonnenen Verhandlungen. Mindestens aber eine monatliche Lohnerhöhung von 200 Euro. Das seien dann sogar 8%, kritisieren die Arbeitgeber und verweigern ein Angebot. Die Stimmungslage angespannt.
Ganz offensichtlich braucht der Arbeitgeber die Warnung der Beschäftigten, seiner Beschäftigten, dass er beim nächsten Mal danach entsprechendes Angebot mitbringt.
Wir hätten ein Angebot vorgelegt, wenn es verhandlungsfähige Forderungen gegeben hätte. Aber Forderungen von 8% sind bei der Haushaltslage der Kommunen in keiner Weise darstellbar.
Die Auswirkungen des Warnstreiks waren vor allem in drei Bundesländern spürbar. In Hessen hatten Pendler die Wahl, im Stau zu stehen oder zu Fuß zu gehen. In Rheinland-Pfalz traf es Eltern und ihre Kinder, weil die Türen der kommunalen Kitas oftmals verschlossen blieben. Und im Saarland legten Beschäftigte der Bürgerämter die Arbeit nieder. Die Warnstreiks sollen in den nächsten Tagen in anderen Bundesländern weitergehen. Morgen in Baden-Württemberg und Teilen Norddeutschlands.
Auch die weltgrößte Computermesse CeBIT in Hannover wird voraussichtlich von Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen sein. Verdi kündigte für Donnerstag Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr an. Bundeskanzlerin Merkel eröffnete die CeBIT am Abend. Von morgen an bis Samstag ist die Messe für Besucher geöffnet. Partnerland ist Brasilien. Nach zuletzt sinkenden Ausstellerzahlen präsentieren sich diesmal wieder mehr Firmen.
Spektakulärer Auftakt zur CeBIT 2012. Mit einer Schalte zur Raumstation ISS ins All startet die weltgrößte Computermesse am Abend in Hannover. Ein Symbol für das, was erwartet wird von dieser Technikschau: Wachstum und Innovation.
Die CeBIT führt uns das vor Augen, wo die Welt steht. Und wir sind in vielen Bereichen gut, aber im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie gibt es viele Bereiche, in denen wir deutlich besser werden können.
Leitmotiv in diesem Jahr ist das Thema Datenschutz in der digitalen Welt. Dabei geht es um Technologien zur Erhöhung der IT-Sicherheit in Firmen und Netzwerken, Stichwort Wirtschaftsspionage. Smartphones, Tablets, aber auch IT-Dienste aus dem Internet, das sogenannte Cloud Computing, stehen immer mehr im Visier krimineller Hacker. Das hat Folgen.
Bei Kaufentscheidungen sind Vertrauensmerkmale wie Datenschutz, Datensicherheit, Transparenz die bei weitem bedeutendsten Kriterien. Sie werden im Internet sogar stärker gewichtet als Produktqualität oder Markenbekanntheit.
Noch bis Samstag präsentiert sich die weltgrößte Computerschau in Hannover. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 300.000 Besucher und die Branche rechnet mit einem kräftigen Wachstumsschub.
Es ist ein seltenes Naturschauspiel. In Argentinien hat es am Gletscher Perito Moreno mehrere spektakuläre Eisabbrüche gegeben. An einigen Stellen lösten sich haushohe Eisblöcke aus der 70 Meter hohen Gletscherzunge. Der Perito Moreno ist Teil des Nationalparks Los Glaciares, der seit 30 Jahren zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 6. März.
Das Tief, das heute noch für teilweise wechselhaftes Wetter gesorgt hat, löst sich morgen auf. Dann kann sich das Hoch über Nordeuropa mit dem Hoch über Westeuropa verbinden. Im Nordwesten verläuft die Nacht meist klar, sonst ist es mitunter wolkig, stellenweise bildet sich Nebel. Südlich der Donau sowie an der Eifel und im Hunsrück regnet oder schneit es vereinzelt ein wenig. Hat sich der Nebel morgen gelichtet, ist es neben dichteren Wolken, die sich im Süden und Westen bilden, sonnig, nur im südlichen Bergland ein paar Flocken oder Tropfen. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Ostsee mitunter frisch. Heute Nacht minus 6 Grad an den Alpen, 3 Grad im Westen. Am Tag 3 Grad in Vorpommern und 10 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch erst Sonne, später werden im Nordwesten die Wolken dichter. Gegen Abend setzt Regen ein, der sich in der Nacht zu Donnerstag südostwärts ausbreitet. Am Donnerstag dort, im Osten und Südosten, ab und an Regen oder Schnee, sonst wechselhaftes Wetter. Am Freitag Sonne, Wolken, im Südosten einzelne Regen- oder Schneeschauer.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni informiert Sie über die israelischen Planspiele für einen Militärschlag gegen den Iran. Außerdem zeigen wir, was Sepp Maier 1990 in der deutschen Kabine mit seiner privaten Videokamera so alles erlebt hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.